Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1 um 6:30 mit dem Zwischenhalt. Heute erinnern wir an Franz Rosenzweig. Er hat sich ein Leben lang eingesetzt für den christlich-jüdischen Dialog. Zuerst aber reden wir jetzt über den Papstbesuch zu Deutschland. Der bewegt auch viele Schweizer Katholikinnen und Katholiken. Im Vorfeld von dem Besuch im Februar haben 300 Theologieprofessorinnen und Professoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ein Memorandum unterzeichnet, wo sie vom Papst Reformen in der katholischen Kirche fordern. Darunter auch die Abschaffung vom Pflichtzölibat, Weihe für Frauen und mehr Ökumene. Wie reagiert jetzt der Papst auf so Forderungen aus diesen deutschsprachigen Ländern? Das Memorandum hat auch der Kurateolog Manfred Belog unterschrieben. Er ist auch von einer Dialoggruppe mit den deutschen Bischöfen eingeladen. Judith Wipfler hat mit dem Manfred Belog geredet.
Manfred Belog, ich erreiche Sie an der Theologischen Hochschule in Chur. Dort bilden Sie Gemeindeleiterinnen und Priester aus. Wie wird denn dort der Papstbesuch im Nachbarland bislang so wahrgenommen?
Ja, mit einem freundlichen Interesse. Man ist etwas überrascht, dass ein Papst, der ja Deutscher ist, von Deutschen auch mit Gegendemos empfangen wird. Das ist etwas ungewohnt. Aber immerhin hat der Papst darauf souverän reagiert. Er hat schon im Flugzeug vor Journalisten gesagt, das sei für ihn normal, dass in einer säkularisierten Gesellschaft auch Gegenstimmen sich äußern und auf die Straße gehen. Das ist also okay. Und die Studierenden hier nehmen es eher mit einem vorsichtigen, neugierigen, abwartenden Interesse. Hinzu kommt, dass viele sind noch im guten Sinne angefüllt von der Erfahrung von Madrid, vom Weltjugendtag. Manche haben ihn live erlebt, haben die ganze Stimmung noch lebendig in sich. Aber es ist eine wirklich hohe, angenehme Offenheit und Aufmerksamkeit.
Der Besuch des Papstes, der erfolgt ja mitten in einem Gesprächsprozess, den die deutschen Bischöfe initiiert haben. Ein Gesprächsprozess mit der Kirchenbasis, mit Laientheologen. Sie, Manfred Belog, sitzen für die deutschsprachigen Pastoraltheologen in diesen Dialoggruppen. Dort sollten ja jetzt eben genau ihre Reformvorschläge auch diskutiert werden und schlussendlich auch mal vor den Papst gebracht werden. Sind Sie denn zufrieden mit dem, was da jetzt schon gelaufen ist in diesem Dialogprozess mit den Bischöfen?
Insgesamt ist dieser Dialogprozess ja auf 5 Jahre angelegt. Die hat sehr wohlwollend begonnen, also alle sind sehr umsichtig miteinander umgegangen, haben einzelne Themen auch benannt, aber sie waren noch nicht an dem Ort bearbeitbar. Aber zunächst bin ich mal optimistisch. Und mir hat gut getan, dass der Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Herr Alois Glück, der wirklich kein Hitzkopf ist, ganz nüchtern gesagt hat, es war ein guter Anfang. Aber wenn wir nach 3 Jahren zurückschauen und dann sagen müssten, wir haben nett miteinander geredet, aber es sind keine Ergebnisse herausgekommen, dann befürchte ich auch, dass der Frust sich verdoppelt.
Aus Frust geboren ist ja auch ein bisschen das Memorandum, was Sie mit unterzeichnet haben. Dort werden ja eigentlich altbekannte Forderungen laut, eben Abschaffung des Pflichtzölibats, mehr Mitbestimmung durch die Laien oder auch die Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zum Abendmahl. Das sind lauter wunde Punkte, die Sie da aufgreifen im Memorandum. Haben Sie darauf irgendwelche Antworten seitens der Kirchenhierarchie schon bekommen oder haben Sie sogar Antworten zwischen den Zeilen des Papstes gehört mittlerweile?
Nein, der Papstbesuch in Deutschland ist ja noch im Gange und ist relativ frisch. Also von daher kann noch keine Antwort da sein, zumal es ist ein Staatsbesuch. Das heißt, er hat sich im Deutschen Bundestag nicht zu kircheninternen Fragen geäußert. Ich rechne damit, dass er morgen, wenn er in seiner Abschlussrede, er hält ja insgesamt 18 Reden in Deutschland, dass er morgen in seiner Abschlussrede in Freiburg im Konzerthaus, wo ausdrücklich engagierte Katholikinnen und Katholiken eingeladen sind, dort zu den innerkirchlichen Themen, also den innerkirchlichen Brandthemen, dort Stellung beziehen wird. Also ich bin mit eingeladen dort, von daher bin ich sehr gespannt, ihn live zu hören, auch wahrzunehmen, ob er auf die Punkte eingeht. Meine Fantasie ist im Moment so, dass es im Bereich geschieden wiederverheiratet vielleicht eine Öffnung geben könnte. Ich komme darauf, weil der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Zollitsch, jetzt in einem großen Interview in der Wochenzeitschrift Die Zeit dahingehend sich geäußert hat. Und ich fantasiere, er hätte das nicht gemacht, er hätte nicht unnötig ein Thema aufgenommen, wenn es nicht auch vom Papst nochmal in qualifizierter Form weiter ausgeführt wird. Ich fantasiere sogar, dass alle spüren, alle in der Kirchenleitung spüren, dass der Druck im Kessel so hoch ist, dass es, wenn ein Ventil geöffnet werden soll, eher im Bereich Wiedervereinigt Geschiedenen mit dem Stichwort Barmherzigkeit, ein Begriff aus der Ostkirche, aufgenommen werden kann. Und da der Papst ja ein erklärter Sympathisant der orthodoxen Kirche ist, vermute ich, dass da eher Bewegung reinkommt. Und das hätte kirchenpolitisch für die Bischöfe den Vorteil, dass sie die noch heißere Frage aus ihrer Sicht, nämlich die Zugangsfrage zum Amt, dann erstmal an zweiter oder dritter Stelle liegen lassen können.
Der Manfred Belog, Professor für Pastoraltheologie an der Theologischen Hochschule zu Chur, im Beitrag von der Judith Wipfler. Das ist DRS 1, der Zwischenhalt auf DRS 1 am Samstagabend. Jetzt ist es 22 Minuten vor 7. Der christlich-jüdische Dialog ist jung. Erst nach dem letzten Weltkrieg, nach der Shoah, ist der Dialog in Gang gekommen. Grundlage dafür hat der Franz Rosenzweig geleitet in seinem Werk «Der Stern der Erlösung». Das Buch ist vor 90 Jahren erschienen. Jetzt ist natürlich die Frage da, wer ist denn der Franz Rosenzweig und warum geht es in diesem Werk? Wir schauen zurück auf sein Leben und zwar aus zwei Perspektiven. Der christliche Blick wirft Hans-Martin Dober, er ist Theologieprofessor in Tübingen, und er wirft den Blick auf den Franz Rosenzweig. Die jüdische Perspektive nimmt Alfred Bodenheimer ein, er ist Professor für jüdische Religionsgeschichte an der Uni Basel. Da ist der Beitrag von Martin Heule.
Mein einziger Gesprächspartner, um über den Franz Rosenzweig zu reden, ist der Alfred Bodenheimer, ein jüdischer Professor. Er ist Dekan von der Theologischen Fakultät von der Uni Basel, also der Chef über Theologen, die alle keine Juden sind. Das hat es an der Uni Basel seit der Gründung im Jahr 1460 noch nie gegeben. Dass das wie selbstverständlich so gekommen ist, hängt auch mit der Person von Alfred Bodenheimer zusammen. Für ihn ist der jüdisch-christliche Dialog kein Fremdwort und er kennt also den Franz Rosenzweig sehr gut. Warum also ist denn der Franz Rosenzweig und sein Buch «Der Stern der Erlösung» so wichtig für den christlich-jüdischen Dialog?
Rosenzweig sucht eigentlich den Zugang, was der Ort des Menschen in der Welt angesichts einer göttlichen Schöpfung ist.
Der Franz Rosenzweig hat das Buch «Der Stern der Erlösung» geschrieben, wo er während dem Ersten Weltkrieg als Soldat auf dem Balkan gesehen ist. Er hat es auf Feldpostkarten Stück um Stück geschrieben und heimgeschickt.
Rosenzweig hat den Versuch unternommen, einfach zu lokalisieren, wo steht der Homo religiosus, der religiöse Mensch, sei er christlicher oder jüdischer Herkunft oder christlichen oder jüdischen Glaubens in dieser Welt.
Der Alfred Bodenheimer. Der christliche Gesprächspartner zum über den Franz Rosenzweig reden heisst Hans-Martin Dober. Er lehrt an der Uni Tübingen und ist Pfarrer von der Evangelischen Landeskirche in Württemberg.
Der Stern der Erlösung ist mit Sicherheit eines der ganz großen religionsphilosophischen Werke, die im 20. Jahrhundert geschrieben worden sind. Vielleicht sogar das größte religionsphilosophische Werk. Und für jeden, für jede, die sich für diese Fragen nach der Religion in der Moderne verwurzelt in jüdischen und christlichen Traditionen interessiert, ist dieses Buch zu empfehlen.
Im Franz Rosenzweig, sein Werk, eben das Buch «Der Stern der Erlösung», wird jetzt 90 Jahre alt. Erst seit wenigen Jahren ist es von denen, die sich um das Verhältnis von Juden und Christen kümmern, wahrgenommen worden. Der Franz Rosenzweig ist 1886 zu Kassel auf die Welt gekommen, hat Geschichte und Philosophie studiert, hat über den Philosoph Hegel seine Doktorarbeit geschrieben, ist dann eben im Krieg gewesen, im Ersten Weltkrieg, und nach dem Krieg hätte er eine Professorenlaufbahn einschlagen. Er hat es aber vorgezogen, in der jüdischen Erwachsenenbildung zu Frankfurt zu arbeiten. 1922 ist er unheilbar krank geworden, hat aber noch viel geschrieben und hat, und dafür ist es sehr bekannt worden, er hat mit dem grossen jüdischen Philosoph Martin Buber zusammen die Bibel aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzt. 1929 ist er gestorben. Im Mittelpunkt der Anliegen von Franz Rosenzweig ist immer das Verhältnis zwischen Christen und Juden gestanden. Was trennt sie und was bringt sie eigentlich zusammen, hat er sich gefragt. In einem Brief an einen Freund fasst er das so zusammen. Der Hans-Martin Dober zitiert aus dem Brief.
Das Christentum erkennt den Gott des Judentums an, nicht als Gott, aber als den Vater Jesu Christi. Was Christus und seine Kirche in der Welt bedeuten, darüber sind wir einig. Es kommt niemand zum Vater, denn durch ihn. Das ist ein Zitat aus dem Johannesevangelium. Es kommt niemand zum Vater, sagt Rosenzweig. Anders aber, wenn einer nicht mehr zum Vater zu kommen braucht, weil er schon bei ihm ist. Und damit hat er die Differenz zum Judentum benannt. Das Judentum hat die enge Beziehung zu Gott schon gehabt, bevor Jesus als Sohn des Judentums eben diese Botschaft verkündet hat und Paulus, der eigentliche Gründer des Christentums, das Evangelium von Jesus Christus in alle Welt trug.
Sich dortmals über das Verhältnis von Christen und Juden Gedanken zu machen, dortmals in den 20er Jahren vom 20. Jahrhundert, ist überhaupt nicht auf der Hand gelegen. Erst lang nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Tötung von Millionen von Juden, hat man so in den 60er Jahren gefunden, dass man miteinander reden sollte. Reden unter gläubigen Christen und gläubigen Juden. Und dann hat man auch im Franz Rosenzweig sein Buch sozusagen wiederentdeckt und drin eine sehr gute Verhältnisbestimmung von Judentum und Christentum gefunden.
Er sagt, das Judentum ist einem ewigen Feuer zu vergleichen. Sozusagen das Judentum ist der Ursprung. Hier brennt der Kern des Lebens als Religion, der Religion des Lebens, könnte man sagen. Und das Christentum ist der ewige Weg. Während das Judentum als die Religion eines Volkes begrenzt bleibt, ist um des eigenen Anspruchs jüdischen Glaubens willen, der jüdischen Texte, der alttestamentlichen Texte, sagt man im Christentum, willen, es nötig, dass das in alle Welt getragen wird. Und das ist historisch durch das Christentum geschehen. Und Rosenzweig sagt, das ist auch nach wie vor die Aufgabe des Christentums. Insofern sind beide noch nicht da. Und da wird er wieder zum Geschichtsphilosophen. Er sagt, die Christen müssen sich auf ihre Ursprünge, auf ihre Wurzeln, würde Paulus sagen, zurückbesinnen. Sie müssen auch bereit sein, ihre eigenen Gefährdungen zu kontrollieren und korrigieren zu lassen an dem reinen Monotheismus des Judentums. Und die Synagoge, die Juden, sind gewissermaßen um der Bewährung ihres eigenen Wahrheitsanspruches, Genesis 12, Vers 3, dass sich mit Abraham Segen wünschen werden alle Völker der Erde. Um der Bewährung dieses Wahrheitsanspruches willen, sind sie angewiesen darauf, dass es die Kirche gibt. Das ist eine ganz erstaunliche Theorie zweier Wege zur Wahrheit, die sich ergänzen, wobei die Ankunft am Ziel letztlich von keinem der beiden Wege, weder von Synagoge noch von Kirche, gewährleistet werden kann, sondern nur von Gott selber.
Der Hans-Martin Dobel, Professor an der Uni Tübingen. Der Dialog zwischen Gläubigen von verschiedenen Religionen ist nicht einfach, weil man kommt immer wieder ans Innerste der eigenen Überzeugungen, die man nicht einfach so in Frage stellen will. Wäre es in diesem Fall nicht einfacher, gar nicht darüber zu reden, aber einander einfach in Ruhe zu lassen?
Wir haben gemeinsame Wurzeln und daraus ergibt sich auch ein gemeinsamer Lebensanspruch und der ist eigentlich nur so einzulösen, dass wir einander begegnen und das Du im anderen Ich entdecken.
Und Alfred Bodenheimer von der Uni Basel sieht das mit dem einfach in Ruhe lassen so.
Ich glaube, wir sehen heute, und da kann man, glaube ich, auch jetzt den Islam mit einbeziehen, dass wir eine Gesellschaft darstellen, in der es sehr gefährlich ist, wenn man einander einfach in Ruhe lässt. Weil einander in Ruhe zu lassen, heißt ja nicht, dass der andere von der Bildfläche verschwindet. Es heißt, dass er da ist, aber dass man mit ihm nicht kommuniziert, sondern nur über ihn. Grundsätzlich ist es, glaube ich, schon wichtig zu sehen, dass Gruppen, die eben miteinander leben, auch miteinander leben und ich würde sogar sagen, füreinander da sind. Denn gerade was wir teilweise heute erleben, wie über die da, die die anderen sind, gesprochen wird, ist etwas, wovon wir eigentlich schon gelernt haben sollten, wohin es führen kann.
Der Alfred Bodenheimer, Professor für jüdische Religionsgeschichte und Dekan von der Theologischen Fakultät von der Universität Basel. Der Hans-Martin Dobel war auch mit im Gespräch, Professor für praktische Theologie an der Uni Tübingen. Der Beitrag von Martin Heule haben Sie gehört, morgen in der Sendung Perspektive. Nehmen wir das Thema nochmal auf, am 8:30 auf DRS 2. Der Reise Zwischenhalt am 10 vor 7. Wir kommen zu der Glocke von der Heimat Lütisburg, St. Gallen, die römisch-katholische Kirche. Man kennt ihn als Brückengemeinde vom Toggenburg, der Unter-Toggenburger Ort Lütisburg, und zwar, weil Brücken und Steg von der Deck der Holzburg aus dem 18. Jahrhundert bis zur modernen Stahlbetonbrücke aus dem 1997 das Ortsbild prägen von dem Pfarrdorf dort, wo sich der Neckar und der Gonzenbach miteinander zur Tour vereinen. Und die eindrücklichste von diesen Brückenkonstruktionen ist sicher der Guggenloch-Viadukt von der Eisenbahnlinie Rapperswil nach Wil. Auf dem Burghügel in der Tourschlaufe thront weit um zum See mit ihrem rund 50 Meter hohen Chorscheitelturm die katholische Pfarrkirche St. Michael. Seit dem 13. Jahrhundert weiss man zu Lütisburg zweifelsfrei von einem Gotteshaus, vermutlich errichtet von den Grafen von Toggenburg. Nach der Reformation, also vom Jahr 1537 an, ist das Gotteshaus von beiden Konfessionen dann benutzt worden. So wie sich die Lütisburger Kirche heute präsentiert, geht das zurück in die ersten Jahre vom 19. Jahrhundert. Und weil auch das neue Bauwerk von beiden Konfessionen hätte benutzt werden sollen, hat es einen recht komplizierten Finanzierungsplan gebraucht. Seit dem Jahr 1935 ist die Kirche jetzt in katholischem Besitz. Und vor 8 Jahren hat man schliesslich als Innere einer umfassenden Renovation unterzogen. Seither strahlt der Gottesdienstraum von der katholischen Kirche St. Michael zu Lütisburg wieder in festlichem barock-klassizistischem Glanz. Mit einer Reihe von Veranstaltungen feiern wir jetzt das 200-Jahr-Jubiläum und drum von dieser Kirche. Und morgen gibt es drum als Höhepunkt einen festlichen Jubiläumsgottesdienst. Und darum hören wir auch heute Abend schon das fünfstimmige Glüt von der Kirche St. Michael zu Lütisburg. Der Spruch auf der mittleren Glocke, der tönt so: O König der Ehre, Christus, komm zu uns mit deinem Frieden. Thank you. Glocke von der römisch-katholischen Kirche zu Lütisburg im Kanton St. Gallen. Morgen gibt es einen Jubiläumsgottesdienst zum 200-jährigen Bestehen. Das sind die 5 Glocken von der katholischen Kirche St. Michael von Lütisburg. Es ist 7.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.